Ja, berufen zur Einheit, das ist das Thema. Vor so etwa einem Jahr hatte eine hochgestellte Persönlichkeit einen runden Geburtstag. 70 ist er geworden, der Harald der Fünfte. Also nicht unser Harald, sondern Harald der Fünfte von Norwegen. Und Geburtstagskinder, die haben mir immer so ein paar Wünsche frei. Er hatte auch einen Wunsch. Er wünschte sich, er wollte seinen Geburtstag mit einem Gottesdienst im Dom von Oslo feiern. Also richtig mit ganz, ganz viel Aufwand. Und im Zuge von diesen ganzen Begebenheiten ist eine Umfrage gestartet worden von einer Reporterin, die fragte Passanten auf den Straßen Oslos, was denn da so besonders an diesem Harald dem Fünften ist, dass da so groß sein Geburtstag gefeiert wird. Sie bekam unter anderem folgende Antwort. Unser König ist ein König des Volkes und er macht die verschiedenen Volksgruppen zu einer Einheit. So die Aussage. Aha, also um ein einheitliches Volk zu haben, braucht man manchmal eine Person, mit der man sich identifizieren kann, so über alle Gräben hinweg und über alle Unterschiedlichkeiten. Im Fall Norwegens ist es der König. Es gibt noch einen Fall in Europa, wo es noch extremer so ist, nämlich Belgien. In Belgien, wisst ihr ja, da spricht man drei verschiedene Sprachen, Flämisch, Französisch und Deutsch. Und wenn es den König Albert II. Nicht geben würde, dann wäre Belgien schon längst von der Landkarte verschwunden, denn die Volksgruppen treiben mit Macht auseinander. Im Fall Deutschlands, ja, wir haben keinen König mehr, wir sind da schlecht dran, wir haben noch nicht einmal mehr die D-Mark. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass die D-Mark so ein Band der Einheit so unter uns ist. Das war ja dann auch, spielte auch eine Rolle im Zuge der Einigung mit der DDR. Jetzt ist es nicht mehr, jetzt haben wir, was haben wir noch, einen Bundespräsidenten und dann wird es auch schon ganz dünne, aber irgendwie schaffen wir es doch, beieinander zu bleiben. Im Predigttext von heute ist auch von Einheit die Rede und davon, was diese Einheit zusammenhält. Ich lese den Text aus Epheser 4, der schon einmal in einer etwas moderneren Übersetzung hier vorgelesen wurde. Ich weiß nicht, was Hoffnung für alle. Ah ja, habe ich mir fast gedacht. Es kommt eine etwas traditionellere, die Luther-Übersetzung. Da schreibt der Apostel Paulus an seine Freunde in Ephesus, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Mal zur Gliederung. Der erste Punkt ist, wir sind Berufene. Und zum Text wieder zurück. Bevor wir hier groß von Einheit reden, von Einheit wird ja viel geredet, erfahren wir, wer wir sind. Wer bist du? Wer bin ich? Wer sind wir? Wir sind Berufene. Das muss man sich mal klar machen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Ich bin jemand, der eine Berufung hat. Ich bin ein Berufener. Bei Berufung, da denkt man, na klar, an erster Stelle an Pastoren. Wenn die neu in der Gemeinde auftauchen und sich vorstellen, dann werden die erstmal gefragt, ja, woher weißt du denn eigentlich, dass du berufen bist? Oder wie ist es bei dir so gewesen? Oder man denkt an Evangelisten oder auch an Missionare. Das sind so Leute, die berufen sind. Also das sind Leute, die nicht einfach sich das so ausgesucht haben wie einen Job, was sie machen, sondern man geht davon aus, dass Gott selber die Hand auf ihr Leben gelegt hat und gesagt hat, du, ich brauche dich jetzt für einen ganz bestimmten Auftrag. geh nach Hemsbach oder Papua-Neuguinea und mach was. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das sind ja nur ganz paar. Jeder Christ ist ein Berufener. Und ihr seid es auch. Gott beruft. Berufene sind keine freien Künstler. Du bist kein freier Künstler. Und ich versuche mal eine Definition, was denn das eigentlich ist, eine Berufung. Und sage, Berufung ist die Bitte, man könnte sagen, die dringende Bitte, einen bestimmten Platz einzunehmen. Berufung ist die Bitte, einen bestimmten Platz einzunehmen. Martin Luther hat es auf die Kirche, auf die Gemeinde bezogen. Und er hat es so gesagt, die wahre, die echte Kirche besteht in der Erwählung und Berufung durch Gott. Die Kirche, die Gemeinde wird es nicht geben ohne Berufung. Diese Gemeinde wird es nicht geben ohne Berufung. Wir wären alle nicht hier, hätte Gott uns nicht berufen. Kein einziger. Berufung macht aus jemandem etwas Besonderes. Mit einer heiligen Aufgabe und mit einer Mission. Ihr habt eine Mission, ihr habt eine Aufgabe. Das darf ruhig aufregend klingen, denn das ist es auch. Es ist eine Herausforderung und es ist eine Ehre, ein Berufener zu sein oder eine Berufene. Und so schreibt Paulus eben, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut und Geduld. Das heißt, er sagt den Leuten nicht nur, wisst ihr was, ich will euch mal was Neues sagen, ihr seid Berufene, und macht dann einen Punkt, als ob das damit dann schon gegessen wäre, sondern er sagt, jetzt macht was draus, zieht eure Schlüsse daraus, dass ihr Berufene seid. Wandelt oder lebt der Berufung würdig. Gestern war die Einsetzung des neuen Pfarrers in der katholischen Kirche hier in Hemsbach und ich war da auch zugegen, so mit meinen Kollegen aus der Ökumene, so Pfarrern, und wir wurden so als Gruppe als Würdenträger angesprochen. Das war eine ganz eigenartige Erfahrung, so habe ich mich noch nie gesehen und spürte schon so richtig die Last der Würde auf mir liegen. Da kommen so ganz komische Gedanken, nicht? Was das heißt, so eine Würde zu tragen. Und man stellt sich da so jemand vor, der so besonders würdevoll daherschreitet. Aber das ist ja wohl nicht gemeint. Hier ist ja wohl etwas anderes gemeint. Fest steht, wir sind von Gott berufen, keine freien Künstler. Und zweitens, dieser Berufung sollen wir uns würdig erweisen. Jetzt nicht in besonderen Gesten, dass wir auf eine besondere Art und Weise durch die Gegend gehen, sondern wir sollen drittens uns dieser Berufung würdig erweisen auf drei Feldern, die hier nennt. Drei Felder nennt er. Einmal die Demut. Ist klar, in der Demut macht uns keiner was vor. Wir sind schließlich Baptisten, oder? Also, ich habe gelesen, Demut ist die Gnadengabe, die du verloren hast, sobald du weißt, dass du sie hast. Mir hat jemand mal gesagt, in der Demut macht mir keiner was vor. Also das ist Demut. Ich glaube, mehr brauche ich dazu auch nicht sagen. Es ist halt eine, dass man in der Lage ist, seine Rolle und seine Aufgabe und seine Bedeutung realistisch einzuschätzen. Nicht unter den Scheffel zu stellen, aber auch nicht sich zu überheben. Das ist Demut. Das zweite Feld, wir sehen es im Text, habe ich jetzt vergessen zu sagen, aber es kommt genau auch im Text hier drin, ich predige Gottes Wort und nichts anderes. Das zweite ist die Sanftmut. Die Sanftmut, da denken wir an sanftes Säuseln, so ein Blättchen im Wind. Das ist nicht Schwäche. Sanftmut ist eine Kraft, die unter einer starken Kontrolle ist. Eine kontrollierte Kraft. Und das dritte Feld schließlich die Geduld. Es ist die Fähigkeit, Schwierigkeiten und unmögliche Situationen auszuhalten, ohne schlapp zu machen. Wir bleiben auf dem Weg in Geduld. Wir bleiben nicht stehen, wir setzen uns nicht hin, wir legen uns nicht hin, machen nicht die Augen zu, sondern wir bleiben geduldig auf dem Weg. Es gibt einen, der uns das vorgemacht hat, der durch alle diese drei Felder geschritten ist bis zur Vollendung, und das ist Jesus. Das ist Nachfolge, immer hinter Jesus her, in Demut, in Sanftmut und in Geduld. Und es wird immer besser. Eines Tages werden wir sein wie er, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Das Entscheidende in der Ewigkeit wird sein, nicht, dass wir diesen oder jenen wiedersehen. Viele beschäftigt das, werde ich den oder den wiedersehen. Das Entscheidende wird sein, dass wir unseren Herrn sehen. In Römer 8, Vers 28 schreibt Paulus, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Denn alle, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, am Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben. Dahin geht die Reise. Dahin geht die Reise. Damit dieser, also Jesus, der Erstgeborene von vielen Brüdern sei. Demut, realistische Selbsteinschätzung, Sanftmut, kontrollierte Kraft, Geduld, nicht schlapp machen. Auf diesen drei Feldern können wir uns der Berufung würdig erweisen, die wir haben. So, das ist so die Art und Weise, wie wir uns unserer Berufung würdig leben können. Aber jetzt fehlt noch was. Es fehlt nämlich noch die Richtung. Es fehlt die Richtung, in die das gehen soll, in die wir gehen sollen. Wozu sind wir berufen? Das ist der zweite Punkt. Jetzt muss das Ganze noch eine Richtung kriegen. Was sollen wir denn auf demütige, sanftmütige und geduldige Weise tun? Das tut ja vielleicht auch irgendein indischer Guru, der ist demütig, sanftmütig und geduldig. In welche Richtung? Was sollen wir so tun? Erstens, als Nachfolger Jesu sind wir berufen, einander, so steht es hier, in Liebe zu ertragen. Das ist unsere Berufung. Wenn du mich fragst, wozu bin ich denn eigentlich berufen, wäre es eigentlich eines der ersten Sachen, die ich ihm sagen müsste als Pastor. Du bist berufen, die anderen in deiner Gemeinde in Liebe zu ertragen. Das ist deine Berufung. Wenn du das machst, da hast du schon ganz viel gemacht. Das will ich aber nicht. Okay, aber das ist deine Berufung. Zweitens, wir sollen darauf bedacht sein, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens zu wahren, so steht es hier. Sind wir wieder bei Norwegen, bei so einem Land, das zusammengehalten wird durch eine Figur, eine Person, ein König. Das Band des Friedens wäre im Fall Norwegen Harald V., bei Deutschland weiß ich es nicht so genau. Und bei der Gemeinde Gottes, da ist es das Band des Friedens, was hier genannt wird. Die Gemeinde Gottes ist eine Familie. Und die Familie, das ist manchmal gar nicht so was Romantisches. Das ist eine Gruppe, die so ist, wie sie ist. Ob mir das so passt oder nicht. Und Gott spricht mich an und der beruft mich und der stellt mich hier rein. Hat er sich vertan? Aber nein, so macht er das einfach. Dein Hauskreis, deine Gottesdienstgemeinde, auch der Leib Christi an einem Ort, der so über die Grenze der Ortsgemeinde hinausgeht, so die ganzen Christen, Gläubigen, die es so sonst noch überall hier im Ort gibt, in den unterschiedlichen freikirchlichen Gruppierungen, evangelische Kirche, katholische Kirche, was sonst noch. Alles ist der Leib Christi. Und da hinein stellt uns unser Herr. Wir haben die Berufung, die Einheit der Gemeinde zu wahren. Jesus schreibt an die Christen in Ephesus. Er schreibt nicht nur an einen Hauskreis oder nur an eine Gruppierung. Er meint sie alle damit. Das müssen wir immer auch im Hinterkopf bewahren. Er hat nicht nur die Baptisten im Kopf gehabt. Auch nicht nur die Katholiken, auch nicht nur irgendeine Gruppierung, sondern alle Kinder Gottes. Alle, die Jesus als ihren Herrn und Erlöser bekennen. Wir haben die Berufung, die Einheit der Gemeinde zu wahren. Das ist ein starkes Geschütz. Oh, ist das ein großes Kaliber. Kann man das nicht so ein bisschen nebenbei mehr sagen? So, ja, und vergesst nicht auch noch das Band der Einheit zu wahren oder so. Nein, von Berufung redet er. Denn es gibt hier in diesem Raum, ich sag's mal ganz überspitzt auf uns bezogen, genug Kräfte, die uns auseinanderziehen heute. Es gibt Kräfte, die uns auseinanderziehen. Denn wir sind sehr unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich hinsichtlich von Alter, hinsichtlich von Geschlecht, von Bildung, von Temperament. Unsere Lebensgeschichten sind ganz unterschiedlich verlaufen. Und manchmal denken wir, es reicht, das nervt. Das ist anstrengend. Es gibt genug Kräfte, die uns auseinanderreißen. Es gibt 120 Gründe, warum wir aufhören sollten, Gemeinde zu sein. Aber die Verschiedenheit ist Absicht. Kein Zufall. Unser Herr fand die Zusammensetzung gut so. Er hat die Gemeinde so gemacht und sagt, es ist in Ordnung. Es ist gut. Sie soll einig sein. Wir sind zwar unterschiedlich, aber das macht die Sache eigentlich genau besehen erst richtig interessant. So etwa wie ein Mosaik. Ganz unterschiedliche Steinchen, unterschiedliche Größe, Form, Farbe. Und wenn man mit ein bisschen Abstand daran geht, dann denkt man, wunderbares Bild. Und jetzt stellt euch mal vor, die Steine wären alle gleich groß, hätten alle die gleiche Form und hätten alle die gleiche Farbe. Wie langweilig wäre das? Nur in dieser Verschiedenheit hat das Mosaik eine bestimmte Aussage, vermittelt dieses Bild etwas. Und so ist das. Jeder ist ein kleiner Mosaikstein in dem großen Bild. Und wenn wir alle gleich wären, dann wäre das ein ziemlich uninteressantes Bild. Und jeder ist ein Werkzeug in der Hand Gottes. So Werkzeuge sind ganz schön wichtig, gute Werkzeuge. Aber das Werkzeug ist nur in der Hand dessen, der es benutzt, von Bedeutung. Werkzeug einfach nur so in der Kiste zählt nicht. Man wird auch später nicht mehr davon sprechen, mit welchem Werkzeug gearbeitet wurde. Gestern hat jemand in einem Grußwort, ein ehemaliger Dekan war das, so erzählt, wie ein Kommilitone von ihm eine Arbeit geschrieben hat, eine Doktorarbeit, und die ist von Benedikt dem 16. gelobt worden. Und er hatte eine Audienz dann bei Benedikt dem 16. und sprach ihn auf diese Arbeit hin an. Und da sagte der Papst, ja, das war ja mal eine ganz, ganz tolle, was für eine Doktorarbeit. Ja, sagte er, aber wissen Sie, die Arbeit ist auf meiner Schreibmaschine und auf meinem Papier geschrieben worden. Also eigentlich belanglos, es kommt auf die Arbeit an. Als Werkzeug diene ich dazu, die Ehre dessen zu fördern, der mich gebraucht. Darum geht's. Und die Einheit der Gemeinde, das ist die Ehre Jesu. Dazu will er uns gebrauchen. Ihr seid ein toller Hammer. Aber am Ende geht es um die Ehre Jesu, nicht um unsere. Wir brauchen viel Liebe, die Andersartigkeit von dem anderen zu ertragen. Ja, sogar die Andersartigkeit zu begrüßen und dass wir uns daran richtig freuen. Und wenn es um unterschiedliche Sichtweisen geht und Meinungen und Erkenntnisse, die wir aus der Bibel haben, die machen uns auch manchmal das Leben schwer und gefährden auch die Einheit, dass wir so unterschiedliche Ansichten haben. Da braucht es noch etwas anderes als nur die Liebe. Gott vertraut uns an der Stelle etwas sehr Wertvolles an und hoffentlich sind wir uns dessen bewusst, wie wertvoll das ist. Etwas, das stark genug ist, um die Einheit zu wahren. Der König von Norwegen ist stark genug, die Einheit von Norwegen zu wahren. Und Albert II. Ist auch immer noch stark genug, um die Einheit von Belgien zu wahren. Aber das, was Gott uns anvertraut hat, ist allemal stark genug, die Einheit der Gemeinde zu wahren. Es ist das siebenfache Band des Friedens. Und das ist einmal so eine Darstellung. Wir sind Berufene und dazu gehört, so steht es in dem Text, dass wir unser Bestes geben, um die Einheit zu wahren. Es reicht nicht, wenn wir sagen, ich finde die Einheit gut. Oder ich bin auch für die Einheit der Christen. Wir müssen unser Bestes geben. Das drückt dieses Wort hier aus. Viele Kräfte drohen, die Gemeinde zu zersprengen. Ohne Gott, ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist droht die Gemeinde im Nu zu verwesen. Das würde gar nicht lange dauern. Viel, viel schneller, als ihr denkt. Aber Gott hat ein Band des Friedens geschaffen, ein wunderbares Band. Und dieses Band besteht aus sieben Fäden, die miteinander verwoben sind, auf vielfache Art und Weise, und die Paulus hier alle aufzählt. Also dieses Band ist nicht so, dass die Fäden nebeneinander liegen, sondern die sind richtig miteinander verwoben. Und dadurch haben sie so Kraft. Es sind sieben Fäden, und das ist auch wieder kein Zufall, denn wie ihr ja wisst, die sieben hat eine Bedeutung. Die sieben ist die göttliche Zahl. Die sieben zeigt an, hier ist Gott am Werk. Das, wovon hier die Rede ist, das haben nicht Menschen erschaffen. Das hat Gott erschaffen. Das ist unübertroffen. Das ist stark. Die sieben, eine göttliche Zahl. Ein göttliches Handeln. Gott hat es gemacht. Wir brauchen uns nicht bemühen. Aber wir sollen es nehmen und wir sollen es gebrauchen. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Wir sind mehr als die Summe unserer Glieder. Wir sind mehr als die 125 oder wie viel Einzelwesen hier. Da kommt noch etwas dazu. Da kommt dieses Band der Einheit auch dazu. Jesus Christus macht uns zu einer Einheit. Ohne ihn wären wir das nicht. Wenn wir begabt wären, wenn wir so einen begabten Führer hätten unter uns, dem das gegeben ist, Leute zusammenzuhalten mit eisernem Willen oder mit Schleue, dann würde das vielleicht eine Weile gut gehen, aber nur äußerlich. Irgendwann würden wir wieder auseinanderlaufen. Paulus schreibt, wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Ein Leib. Aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Paulus spricht von sieben geistlichen Fäden, sieben Nerven, kann man vielleicht sagen, die das Band des Friedens bilden. Und es vereint alle gläubigen Christen auf der ganzen Welt. Ein Leib. Wir sind nicht der Leib in Hemsbach, aber wir sind eine Manifestation des Leibes hier in Hemsbach. Wir sind ein Teil davon. Wer immer durch Gottes Geist in diesen Leib eingefügt wurde, gehört dazu. Überall hat Gott seine Leute. Ihr würdet staunen. Ein Leib. Ein Geist. Der Heilige Geist wohnt in jedem Gläubigen. Er verbindet uns. Er macht das, dass wir erkennen, ich weiß nicht wie, ich kann es aber bezeugen, wir mögen unterschiedlich sein, aber wir gehören zusammen. Ich erkenne das, das ist deutlich. Wir sind wie Brüder oder Geschwister. Im Urlaub kann man oft die Erfahrung machen, wenn man Menschen kennenlernt, am Campingplatz oder anderswo. Das fängt damit an, dass man so denkt, der ist anders, der ist irgendwie anders. Man kommt im Gespräch und man lässt so Versuchsballons hoch. Und dann kommt es raus, ja tatsächlich, der gehört zu der und der Gemeinde und ist auch ein Christ. Wir gehören zusammen. Das kann nur der Heilige Geist so schaffen. Eine Hoffnung, die erfüllt uns. Paulus schreibt, die liegt für uns schon im Himmel bereit, schreibt er an seine Freundin Kolosse. Ein Herr, Jesus Christus, ist unser Herr. Wir kennen ihn natürlich als Erlöser, aber hier steht sehr deutlich, er ist unser Herr. Wir müssen ihn auch als Herrn bekennen. Herr bedeutet, er ist die letzte Instanz in unserem Leben. Die ultimative Instanz. Billiger geht es allerdings nicht. Und wenn du denkst, hier, über das andere kann man noch reden und Jesus als Erlöser vielleicht oder Gutmensch oder so, aber als Herr, das kann ich so noch nicht sagen. Da kann ich nur sagen, ja, dann bekehr dich doch. Dann fehlt dir tatsächlich noch etwas. Dann bekehr dich doch. Nimm Jesus auch als deinen Herrn an. Und du bist innerhalb dieses Bannes des Friedens. Ich lade dich ein. Billiger geht es nicht, sonst werden wir nie eine Einheit haben. Da hilft keine Ortsgemeinde, kein Baptistenbund und keine Allianz und auch keine Ökumene. Fünftens, ein Glaube. Da unterscheiden wir uns, wie unser Glaube so geprägt ist. Der eine hat die, der andere die Erkenntnisse und verschiedenen Inhalte. Aber wir haben doch denselben lebendigen Glauben. Glauben wie ein Senfkorn. Der Glaube, der sich mit Haut und Haar in die Arme Gottes hineinschmeißt. Das ist der Glaube, der rettet. Ein Glaube. Sechstens, eine Taufe. Eint uns das? Eine Taufe? Ist ärgerlich, wenn man vor so einem Text sitzt und man weiß, man muss jetzt am Sonntag darüber predigen und irgendwie geht dir das gegen den Strich, weil du denkst, die Taufe eint zwar einige, aber nicht alle in der Gemeinde. Große Verlegenheit. Machen sich nicht gerade da die Trennung besonders bemerkbar unter den Kirchen und unter den Christen? Ja, wenn es um die Wassertaufe geht, schon. Wenn es darum geht, wann und wie die Taufe mit Wasser zu geschehen hat. Aber die Wassertaufe ist deutlich, ich meine, es ist deutlich ein Symbol. Die Wassertaufe steht für etwas Geistliches. Ein Symbol ist ein Zeichen. Zeichen sind sehr oft sehr, sehr wichtig. Die Taufe ist ein wichtiges Zeichen. Unverzichtbar. Es steht für eine tiefe Wirklichkeit, die allerdings nicht sichtbar ist. Wenn diese tiefe Wirklichkeit sichtbar wäre, bräuchte man nicht das äußerliche Zeichen. Und diese tiefe Wirklichkeit nennt die Bibel Taufe durch den Heiligen Geist. Das ist das eigentliche Wesen der Taufe. Wenn die Bibel von Taufe spricht, es gibt viele, viele verschiedene Taufen in der Bibel. Taufen mit Wasser, Taufen mit Feuer, Taufe mit Geist. Es gibt sogar eine Taufe auf Mose, stolpert man drüber, wenn man das liest. Aber von Jesus wird gesagt, dass er der ist, der mit Geist taufen wird. So bekennt es Johannes der Täufer. Das ist das Wesentliche an ihm. Und ohne dem geht es tatsächlich nicht. Paulus schreibt, wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Durch einen Geist zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Und man möchte einfügen, Baptisten oder wiedergeborene Lutheraner oder was es dergleichen mehr gibt, sind alle mit einem Geist getränkt. Das ist die wesentliche Taufe, die alle Christen auf der Welt eint. Eine Einigkeit, wenn wir jetzt das schaffen würden, in der Wassertaufe eine Einigkeit herzustellen, nur in der Wassertaufe, wir hätten nichts gewonnen. Denn es gibt Kirchen, die eine einheitliche Sicht der Wassertaufe haben und sind untereinander doch Spinnefeind. Das bringt gar nichts. Und siebtens zum Schluss, ein Gott und Vater. Wir sind Kinder einer Familie. Wir lieben und dienen dem einen Vater. Wichtig, dass hier Gott als Vater genannt wird, nicht einfach nur Gott als Gott, höheres Wesen oder so. Auch da wieder, wenn du das sagst, ja Gott, ja, aber als Vater, dann bekehr dich doch zu Gott, dem Vater. Er will dir Vater sein. Er hat seine Arme ausgebreitet und wartet auf dich, so wie er auf den verlorenen Sohn gewartet hat. Jeder Christ kann Gott so kennen. Das ist mit der Taufe im Geist so geworden. Das eint uns. Das wird auch deutlich, wenn wir miteinander zum Beispiel das Vaterunser anstimmen und das sehr bewusst machen. Vaterunser im Himmel. Ich komme zum Schluss. Wir sind alle Berufene. Wir sind berufen zur Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern in Christus. Wir haben keine Berufung, die Unterschiede und Unwesentlichkeiten zu suchen. Das können wir machen, wenn wir dafür noch Zeit haben, okay, aber die Berufung haben wir dazu nicht. Wir haben eine Berufung, Gott misst unser Leben daran, unser Bestes zu geben, die Einigkeit zu wahren durch das siebenfach gewobene Band des Friedens. Er hat die Einigkeit geschenkt und wir sollen sie pfleglich behandeln. John Wesley, der Gründer der Methodistenkirche im 18. Jahrhundert, hatte nachts einen aufregenden Traum. Er träumte, dass er gestorben sei und dass er zu einem mächtigen Portal gelangte. Und da war dann eine Figur, offensichtlich ein Engel oder sowas. Und er fragte, ist hier der Himmel? Antwort, nein, hier ist die Hölle. Er erschrak. Aber er fragte weiter, gibt es hier Leute aus der Kirche von England? Ja, sehr viele. Auch Baptisten? Ja, sehr viele. Ja, ihm wurde ganz mulmig und eingeschüchtert fragte Wesley, und Methodisten, gibt es die auch hier? Wieder ertönt die Antwort, ja, ganz, ganz viele. Entsetzt und schweißgebadet rannte er zu dem anderen Portal, zur Himmelspforte und stieß die Frage hervor, gibt es hier Methodisten? Nein, keinen einzigen. Aber doch Lutheraner? Nein, keinen. Aber vielleicht Reformierte oder Baptisten? Nein, keinen einzigen. Voller Schrecken rief er, was gibt es denn überhaupt für Leute im Himmel? Da hörte er die Antwort, hier gibt es nur Sünder, die durch das Blut Jesu gerecht geworden sind. Da relativiert sich dann all das, was uns trennt heute. Was für ein Traum. Aber wie war es, dieser Traum? Ich wünsche uns, dass wir uns immer wieder das klar machen. Wir haben alle eine Berufung. Wir sollen unser Bestes geben. Und ganz, ganz schlicht heißt es einfach auch mal kommen, wenn es darum geht, eine Begegnung zu haben mit Christen, die so ganz anders sind. Nicht nur zu sagen, ach ja, ich finde es ganz gut, dass wir als Gemeinde da irgendwie was machen, sondern auch zu kommen, da zu sein. In der Allianz Gebetswoche, in der Bibelwoche. Beim Gebetstag nehmt diese Chancen wahr, eure Berufung gemäß zu leben. Wir brauchen viel Demut, wir brauchen Sanftmut und auch Geduld. Lasst uns darauf bedacht sein, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das siebenfache Band des Friedens. Amen.